Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das rechtsextreme Magazin Kompakt kann weiter erscheinen. Wir fragen, was das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig bedeutet. Werke der amerikanischen Konzeptkünstlerin und feministischen Ikone Barbara Kruger. Wir besuchen das Guggenheim-Museum in Bilbao und dritte Orte entstehen in München. Wir berichten von einer Baustelle. Das sind einige unserer Fazitthemen. Wir haben es in den Nachrichten gehört, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Verbot des rechtsextremen Kompaktmagazins durch das Bundesinnenministerium aufgehoben. Zur Begründung hieß es unter anderem, das Grundgesetz garantiere im Vertrauen auf die Kraft der freien gesellschaftlichen Auseinandersetzung selbst den Feinden der Freiheit die Meinungs- und Pressefreiheit. Zwar richte sich das Magazin gegen die Menschenwürde von Personen mit Migrationshintergrund und damit auch gegen die verfassungsmäßige Ordnung, bisherige Äußerungen würden jedoch noch kein Verbot rechtfertigen. Wie hat das Gericht sein Urteil begründet? Welche Folgen hat das? Darüber möchte ich nun mit Nicola Bier sprechen. Sie ist Juristin und Referentin für Recht bei Reporter ohne Grenzen. Und sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Bier, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Magazin enthält immer wieder rechtsextreme Artikel. Es bekämpft den Staat, kämpft gegen die Verfassung. Es bietet dem österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner zum Beispiel immer wieder eine Plattform. Mit welcher konkreten Begründung hat denn das Gericht trotzdem das weitere Erscheinen dieses Magazins erlaubt?
Ja, das Gericht ist zum Glück aus Sicht der Pressefreiheit auf die Pressefreiheit sehr stark eingegangen in seinem Urteil. Es hat zwar anerkannt, dass das Vereinsrecht auf ein Medienverbot auch anwendbar ist. Das ist ein Punkt, den wir als Reporter ohne Grenzen immer kritisiert hatten, weil das Vereinsrecht nicht pressespezifisch ist, weil es für alle Vereinigungen gilt. Das Gericht hat das Vereinsrecht auch angewendet und möchte trotzdem nicht, dass die Pressefreiheit dadurch unterlaufen wird. Das heißt, es hat sich zwar nicht auf formaler Ebene, aber dann doch auf inhaltlicher Ebene sehr, sehr stark mit der Pressefreiheit auseinandergesetzt und ist damit zum Schluss gekommen, dass in diesem Fall noch die vorgebrachten Beweismittel des Bundesinnenministeriums nicht ausreichen, um das Verbot zu rechtfertigen.
Ich bin jetzt kein Jurist, ich weiß gar nicht, was hat es mit diesem Vereinsrecht in diesem Zusammenhang zu tun?
Das Kompaktmagazin wird ja herausgegeben von der Kompaktmagazin GmbH. Das heißt, es ist eine Vereinigung, die nach den Regelungen des Vereinsgesetzes einfach als Vereinigung zu behandeln ist. Auch eine GmbH ist wie ein Verein zu behandeln. Vereine können verboten werden, wenn sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Und deswegen hat das Bundesinnenministerium eben gesagt, wir haben hier eine GmbH, ein Verein, das können wir nach dem Vereinsgesetz verbieten.
Skizzieren Sie doch mal in ein paar Sätzen diese Zeitschrift Kompakt. Mit welchen Themen beschäftigt sich das Magazin?
Das Magazin ist entgegen der eigenen Darstellung doch ganz klar der Rechten, der extremen rechten Szene zuzurechnen. Das hat das Gericht heute auch festgestellt, dass das Magazin starke Verbindungen hat zur AfD, aber auch zu anderen rechtsextremen Parteien und zu wichtigen Akteuren in der extrem rechten Szene. Und dementsprechend schreibt es viel zu Migration, zu verschwörungstheoretischen Themen, greift auch teils russische Propaganda auf.
Die ehemalige Innenministerin Nancy Faeser hat ja auch gesagt, das sei das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Jetzt also das Erlauben, die Möglichkeit des weiteren Erscheins. Die Hürde, die wurde ganz hoch gehängt jetzt für ein Medienverbot. Das ist ja ganz klar. Und das entscheidende Wort ist dieses prägend. Das hat das Gericht gesagt. Also Kompakt prägt das nicht wirklich, diese Inhalte. Was ist das für ein Begriff, dieses Prägen? Das ist ja etwas schillernd und ja auch, ich würde mal sagen, so interpretationsbedürftig.
Ja, das ist in diesem komplizierten Verbotstatbestand, der sich aus diesem Vereinsgesetz ergibt, ist das eines der Kriterien, die erfüllt sein müssen, um eine Vereinigung, in dem Fall eben diese GmbH, die das Magazin herausgibt, zu verbieten. Es geht darum, ob sich die Vereinigung gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Und dafür muss sie von den verfassungswidrigen Handlungen geprägt sein, damit eben nicht nur gegen eine einzelne Handlung vorgegangen wird, sondern damit es gerechtfertigt ist, dass die komplette Vereinigung, weil sie eben von den einzelnen Handlungen geprägt wird, verboten wird. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwer zu fassender Begriff. Und den hat das Bundesverwaltungsgericht heute auch nicht sehr konkret definiert. Es hat einfach gesagt, wir müssen hier eine Gesamtabwägung machen. Wir müssen hier ganz viele verschiedene Faktoren einstellen. Und die zusammengenommen ergeben dann eben, ob das Magazin ob die Vereinigung von den verschiedenen Handlungen geprägt ist oder nicht.
Der Deutsche Journalistenverband DJV und die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion DJU, die haben das Urteil begrüßt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben, glaube ich, vorhin auch gesagt, zum Glück ist es so ausgegangen. Finden Sie das auch nachvollziehbar und begrüßen das auch?
Ja, zum Teil schon und zum Teil nicht. Also wir haben ja immer als Reporter ohne Grenzen die Anwendbarkeit des Vereinsrechts auf Medienorganisationen schon kritisiert, eben aus den vorhin genannten Gründen, dass das Vereinsgesetz nicht spezifisch auf Medienverbote eingeht. Das bleibt auch nach wie vor ein Problem, weil das Bundesverwaltungsgericht hier selbst festgestellt hat, dass das Vereinsrecht, die Gesetzgebungskompetenz, aus der das Vereinsrecht kommt, ich möchte nicht so ins Detail gehen, erst einmal blind ist dafür, welchen Zweck eine Vereinigung verfolgt. Das Bundesverwaltungsgericht sagt, und das ist der begrüßenswerte Teil, dass durch ein Medienverbot über das Vereinsrecht die Pressefreiheit trotzdem nicht unterlaufen werden darf. Und das versucht es dann eben auch in den einzelnen Schritten wirklich anzuwenden und eben an jedem Prüfungspunkt darauf einzugehen, was die Pressefreiheit bedeutet.
Jetzt lassen Sie uns doch mal, Frau Bier, vielleicht ein bisschen über die Zukunft nachdenken, also die Folgen dieses Urteils. Die Rechtsextremen, die feiern dieses Urteil bereits, ganz lautstark und ja, triumphal kann man geradezu sagen. Der Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elser sagt, Zitat, wir sind das Sturmgeschütz der Demokratie, und er zog daraus den Schluss, wenn es unmöglich ist, Kompakt zu verbieten, ist es auch nicht möglich, die AfD zu verbieten, der ja dasselbe vorgeworfen wird wie uns. Muss jetzt vielleicht über ein mögliches AfD-Verbot neu nachgedacht werden nach diesem Urteil?
Über das AfD-Verbot muss mit Sicherheit immer wieder neu nachgedacht werden. Und dieses Urteil liefert da mit Sicherheit auch einen Anlass. Ich würde das aber auf gar keinen Fall als ein negatives Signal für das AfD-Verbot sehen. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat auch betont, dass es sich immer um eine Einzelfallentscheidung handelt. Und es hat, wie gesagt, betont, dass hier noch nicht die Schwelle erreicht ist für ein Verbot, zum einen. Das heißt, die AfD wäre als Einzelfall auch getrennt zu beurteilen. Und zum anderen sind da ja auch sowohl formal juristisch als auch inhaltlich die Anforderungen dann doch noch etwas unterschiedlich. Das Verbotsverfahren läuft über das Bundesverfassungsgericht, nicht über das Innenministerium. Und natürlich sind diese einzelnen Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, für die Gesamtabwägung bei der AfD ganz andere als bei diesem Medium.
Jetzt hat auch Sarah Wagenknecht gleich gefordert, ein Ende der Debatte um dieses AfD-Verbot. Der Meinungskorridor in Deutschland, wie sie sich ausdrückte, der müsse erweitert werden. Wundert Sie das, dass sozusagen jetzt da, ja, wie soll ich sagen, Trittbrettfahrerinnen aufspringen?
Das wundert mich jetzt nicht. Allerdings finde ich, dass das sich nicht besonders eignet als Trittbrett, um einen verengten Meinungskorridor zu reklamieren, wenn hier gerade ein Urteil gefällt wurde, dass die Meinungsfreiheit sehr, sehr stark gewichtet und unter Berufung auf diese starke Meinungs- und Pressefreiheit sogar dieses Verbot aufgehoben hat.
Kurzes Fazit, Frau Bier. Das war heute ein guter Tag für die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland.
Das würde ich nicht eindeutig beantworten. Das hätte es auf jeden Fall noch besser ausfallen können. Allerdings bleibt jetzt natürlich die Hoffnung, dass die Vorgaben, die das Bundesverwaltungsgericht gemacht hat, in Zukunft auch so ausgelegt werden von Ministerien, von Behörden und natürlich dann auch von anderen Gerichten, dass einfach als Kernbotschaft mitgenommen wird. Die Pressefreiheit spielt natürlich eine wichtige Rolle, wenn es um ein Medium geht, auch wenn es das Gesetz formal nicht hergibt. Und die Pressefreiheit darf natürlich nicht unterlaufen werden, egal welche Rechtsvorschriften man anwendet.
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat das Verbot des Magazins Kompakt aufgehoben. Nicola Bier war das. Die Juristin ist Referentin für Recht bei Reporter ohne Grenzen. Frau Bier, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Als die amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger 2019 mit dem Goslarer Kaiserring ausgezeichnet wurde, da schrieb die Jury in ihrer Begründung, Kruger gehört zur ersten Generation feministischer Künstlerinnen, die in den 1980er Jahren weltweit Beachtung fanden. Seit fast 50 Jahren untersucht Kruger in großformatigen Bildern, Installationen und Videos die Zusammenhänge zwischen Macht und Gesellschaft. Ihre Botschaften sind kurz, prägnant und sie knallen. Ein berühmter Satz von ihr, I shop, therefore I am. Ich kaufe ein, also bin ich. Ob Werbung, Macht, Konsum, Geschlechterrollen, die Textbilder der 80-Jährigen mit der für sie typischen weißen Schrift auf rotem Grund, die bohren sich ins kollektive Gedächtnis. Jetzt widmet das Guggenheim-Museum in Bilbao der US-amerikanischen Künstlerin eine große Ausstellung. Am Abend wurde sie eröffnet und für Fazit in Bilbao ist die Kunstkritikerin Hilka Dirks. Sie ist zugeschaltet. Frau Dirks, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Ausstellung trägt den Titel Another Day, Another Night. Ist dieser Titel so etwas wie der Schlüssel zu dieser Ausstellung?
Der Titel ist entnommen aus einem Gedicht von ihr, was auch die Ausstellung eröffnet. Das hat sie schon vor ein paar Jahren erstmalig in Dänemark ausgestellt, allerdings dort in einem anderen Raum, auf den das angepasst war. Und auch hier in Bilbao begrüßt einen das quasi als allererstes im Flur schon, bevor man überhaupt die Ausstellungsräume betritt. Und es heißt ganz Another Day, Another Night, Another Darkness, Another Light, Another Hope, Another Fear, Another Love, Another Year. Und das steht eben dort in Schwarz und Weiß und Grün auf der Wand. Und das gleiche Werk hat sie auch schon vor ein paar Wochen auf einen ukrainischen Regionalzug montieren lassen, der damit nun durch die Ukraine fährt. Es wird auch eine Tram in Bilbao geben, auf der wird das auch stehen. Dort dann auf Spanisch und Baskisch. Und es ist schon ein bisschen entschlüsselt, weil es ist doch das hoffnungsvollste Werk der Ausstellung.
Barbara Kruger ist für ihre ortsspezifische Kunst bekannt, die Sie ja jetzt eben auch an diesem Beispiel beschrieben haben, Frau Dirks. Für das Guggenheim-Museum in Bilbao hat der Architekt Frank Gehry eine besondere Architektur entworfen. Wie ist denn die Ausstellung an genau diesem Ort aufgebaut? Was gibt es dort zu sehen?
Genau, das Museum knüllt sich ja fast so ein bisschen in das Flusstal der Stadt. Und es ist schon eine beeindruckende Architektur, die auch fast ein bisschen in der Konkurrenz steht zu der ganzen Kunst. Und Barbara Kruger, die hat sich das tatsächlich gut zurückgeholt, indem sie in vielen Räumen Boden, Wände komplett bespielt, wie das oft bei ihr eben so ist. Und man sieht noch ein paar einzelne gerahmte Bilder mit älteren Arbeiten und auch ein paar LED-Panels, doch es dominieren schon diese großen Schrifträume.
Barbara Kruger, die arbeitet ja immer mit Texten eigentlich. Text schafft ja Distanz, ist nicht unbedingt sinnlich. Wie schafft sie es denn trotzdem, damit dann so unmittelbar zu wirken?
Sie adressiert ja meist sehr unangenehme Themen, finde ich. Also Macht, Gewalt, Kontrolle, Konsum, Werbung, Körperpolitik. Und all diese Themen sind ja leider sehr universell und haben sich auch über die Jahre vielleicht zwar geändert, aber eher in ihrer Ausgestaltung und vielleicht nicht in ihrer Aktualität. Und das schafft natürlich eh erstmal vielleicht ein Interesse. Dann sind ihre Formulierungen oft so generisch, dass es irgendwie eine hohe Identifikation gibt. Ich glaube, es ist fast egal, in welcher Kultur kann man sich darin wiederfinden, auch wenn sie bestimmt ein bisschen amerikanisch geprägt ist. Und dass man in diese Arbeiten so eintreten kann, das unterstützt das natürlich auch sehr.
Gibt es denn in dieser Ausstellung auch neue Aspekte im Werk von Barbara Kruger zu entdecken?
Typisch ist für sie ja, dass sie ihre eigenen Arbeiten samplet, also aus ihrem eigenen Material, das immer wieder neu kollagiert und zusammenschneidet und Neues schafft und anpasst. In dem ersten Raum, wenn man den betritt, da gibt es dann auch so ganz große Collagen an den Wänden. Die bestehen eigentlich aus so einer Art Memes, also diesen Internet-Bilder-Text-Kombinationen, die sie ja vielleicht sogar erfunden hat, fast kann man sagen, bevor es soziale Medien überhaupt gab. Aber die sich jetzt halt total auf die Internetkultur beziehen. Und das hat mich schon irgendwie erstaunt, das anzusehen und irgendwie fast so irritiert zu sein, wie plötzlich aktuell ihre Arbeit ist, bis ich kapiert habe, das sind gar nicht ihre eigenen Arbeiten, sondern das sind eben tatsächliche Memes aus sozialen Medien, die sich aber halt Barbara Krugers Stil bedient haben. Und jetzt bedient sich Barbara Kruger wieder bei diesen Arbeiten und bringt die ins Museum und eignet sich die wieder so zurück an. Und das ist irgendwie schon sehr interessant und schön zu sehen und auch sehr lustig.
Viele Themen in Krugers Arbeiten, die stammen ja aus den 80er Jahren. Das hatte ich eingangs auch schon zitiert, die Anfänge ihres Oeuvres. Also 45 Jahre, 50 Jahre ist das jetzt schon bald her. Bleiben denn die Arbeiten trotzdem irgendwie aktuell?
Ja, auch ein bisschen, wie ich gerade sagte, die Welt ändert sich ja leider vielleicht nicht so schnell zum Guten wie die Forderungen in ihren Arbeiten. Und deswegen sind natürlich einfach inhaltlich viele Sachen noch aktuell, wenn man jetzt zum Beispiel an die Selbstbestimmung des Frauenkörpers und Abtreibungspolitik denkt oder so. Und gleichzeitig ist es tatsächlich ein bisschen so, dass manche ihrer Arbeiten auch dieses I shop, therefore I am oder halt diese, die sie erwähnt haben. Und dann gibt es auch diese berühmte Arbeit My Body is a Battleground, die sich eben für Abtreibungsrechte einsetzte. Dass diese Arbeiten, die hat man schon so oft gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man sie in dieser Ausstellung sieht, dann werden die fast wie Werbung für sich selbst, aber gar nicht mehr den Inhalt, weil man sie schon so oft gesehen hat. Und das ist dann irgendwie wiederum ganz interessant.
Wie hat sich denn jetzt Krugers Werk im Laufe der Jahre oder man könnte auch sagen im Laufe der Jahrzehnte entwickelt, verändert, geändert?
Also sie hat neue Medien ausprobiert. Sie hat ja angefangen als, ich glaube, Grafikdesignerin bei Condé Nast, bei einer Zeitschrift in New York. Und dann hat sie angefangen, diese Text-Bild-Collagen später zu machen und später dann eben oder jetzt auch immer noch aktuell diese großen Textarbeiten. Und jetzt in der Ausstellung gibt es auch Videoinstallationen von ihr aus den letzten Jahren. Und wie in den meisten Oeuvre arbeiten auch die mit Collagen und mit gefundenem Material, viel mit Videos, die sie aus dem Internet klaut und neu zusammenschneidet und auch mit Ton teilweise überlegt. Und es gibt auch eine Soundinstallation auf den Besuchertoiletten, die funktioniert eigentlich genau so. Es ist nicht ihre Stimme, sondern sie hat den Satz von woanders aufgenommen, aus dem Internet sich gezogen und der wird dort immer wieder wiederholt. Das ist eigentlich nur ein Satz, der dort gesagt wird, mit ein bisschen Pause dazwischen und der Satz heißt: Take care for yourself. Kümmer dich um dich. Take care of yourself. Und diese Arbeit, die hat mich auch ein bisschen versöhnt, denn das ganze Werk von ihr ist tatsächlich, man hat das Gefühl, ein bisschen deprimierender geworden, vielleicht ein bisschen brutaler, vielleicht auch einfach in dem Maß, wie sich gerade so die Weltpolitik anfühlt. Und es gibt aber halt auch diese Momente der Hoffnung, das Gedicht und eben auch diese Soundarbeit.
Also man soll auf sich aufpassen. Frau Dirks, kann man denn etwas durch die Arbeiten von Barbara Kruger lernen? Also pädagogisch sind die natürlich nicht, aber vielleicht kann man ja was lernen als Gesellschaft oder auch als Einzelner.
Ich würde das jetzt vielleicht so ein bisschen verschlüsselt beantworten, weil ich finde, es gibt eine ganz beeindruckende Videoarbeit in der Ausstellung, die heißt The Work is About, also dieses Werk handelt oder ihr Werk handelt von. Und in dieser Videoarbeit wird alles Mögliche aufgezählt, das ist Text, der durchläuft und dann stehen da so Sätze wie: Das Werk handelt von Privileg und der Tyrannei des Ausschlusses oder ein gestaltetes Universum und die Rolle der Gesetze oder eben auch Sprache und das Berühren der Haut. Und ich finde, in dieser Arbeit kann man eigentlich sehr viel lernen, sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft, sowohl über die gesamte Arbeit von Barbara Kruger und auch über die Welt, in der wir leben, wie viel Ungerechtigkeit und Gewalt und Konsum es gibt und wie wichtig es ist, sich dagegen auch aufzulernen und vielleicht auch, dass man dafür Poesie braucht und Schönheit und ein bisschen Liebe.
Die amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger im Guggenheim-Museum in Bilbao. Another Day, Another Night ist die Ausstellung überschrieben. Heute Abend wurde sie eröffnet. Aus Bilbao war das Hilke Dirks. Frau Dirks, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Teilhabe, was für ein eigentlich schönes Wort. Man hat Teil an etwas, man ist Teil von etwas, man nimmt sich seinen Teil, die Teilnahme. Wie kann es Städten gelingen, Menschen, die eigentlich nicht in Museen, ins Theater, in die Oper gehen, dazu zu bringen, genau das zu tun, nämlich an der Kultur teilzunehmen? Wie kann man, um es im Marketingdeutsch auszudrücken, die Leute dort abholen, wo sie gerade sind, auf ihrer Yogamatte etwa oder im Garten oder im Sandkasten mit ihren Kindern, sie abholen und mitnehmen in Museen, Bibliotheken, Theater. Die Idee? Man muss diese Kultureinrichtungen zu sogenannten dritten Orten verwandeln. In München werden demnächst einige dritte Orte entstehen. Den sicherlich farbenfrohesten wird es vor der Pinakothek der Moderne geben. Er eröffnet kommende Woche. Ein Baustellenbesuch von Tobias Krone.
Noch wird auf der Baustelle an allen Ecken und Enden gewerkelt. Morek Majerskow dirigiert noch während des Interviews die Freiwilligen, die mit Malerrollen Muster auf die künftige große Holzterrasse malen. Ein Muster, das in Gemeinschaftsarbeit in mehreren Workshops entstanden ist. Ihr ist heiß.
But very happy, yeah, but hot.
Neben dem Sichtbetonbau der Pinakothek der Moderne hat die Londoner Künstlerin einen Pavillon entworfen, der an ein langgezogenes, quietschbuntes Lego-Haus erinnert. Mindestens 5 Jahre soll er hier stehen. Es gibt hier in ein paar Tagen einen Spielplatz, eine überdachte Terrasse mit hunderten Pflanzen, unten eine Bar mit günstigen Getränken und viele Farben.
Because color is joy, isn't it? And it brings happiness as well. And
Farbe ist doch Freude und Glück. Gerade neben diesem riesigen Museum hat das doch die Größe von einem ganz normalen Wohnhaus. Es geht mir mehr um eine häusliche Dimension, um es den Leuten einfach wohnlicher zu machen.
Dann schnuppert Morek Majerskow am Thymian, der hier gestern mit hunderten anderen Blumenkübeln ankam.
Hier entsteht eigentlich das, was das Museum schon immer haben wollte, nämlich eine belebte Art drumherum, dass man nicht nur im Museum was erlebt, sondern auch vor dem Museum schon was erleben kann.
Freut sich Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums in der Pinakothek der Moderne. Ist das jetzt Kunst oder Architektur?
Das ist ein Projekt, was wirklich zwischen Gemeinschaftsbau, Gemeinschaftsmalkurs, zwischen künstlerischer Aktion, eigentlich so ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt hier aus den ganzen Beteiligten, die hier mitgemacht haben. Also es entstehen ein paar Häuser, ein paar Pavillons, ein paar Plattformen, die man aktivieren kann mit Theater, Kunst und Musik. Und das wird jetzt, glaube ich, dem Umfeld von dem Museum sehr viel neues Leben geben.
Doch nochmal kurz nachgefragt bei Eva Tillig, Geschäftsleitung der Stiftung Pinakothek der Moderne, die das Flux ins Leben gerufen hat. Dritter Ort?
Es ist ein Begriff aus der Soziologie. Der erste Ort ist das Zuhause, dort wo Menschen leben. Der zweite Ort die Arbeitsstätte. Und der dritte Ort kann ein öffentlicher Ort unterschiedlicher Art sein. Bibliotheken sind häufig Vorreiter schon gewesen in diesen dritten Orten. Und Museen sind es noch weniger. Und gerade, ich finde, hier in der Maxvorstadt gibt es wenige solcher Orte, an denen ich einfach verweilen kann, ohne konsumieren zu müssen, an dem ich ein Dach über dem Kopf habe gegen Regen oder Sonne, an dem ich einfach sein kann.
In München sprießen demnächst eine ganze Reihe dieser dritten Orte aus der Erde, finanziert durch mehrere Stiftungen. Die Staatsoper will zum Beispiel einmal wöchentlich ihr pompöses Foyer tagsüber öffnen. Das Kindertheater Schauburg-Labor eröffnet eine Art Volkscafeteria in der Vorstadt Ramersdorf. Und das Haus der Kunst am Englischen Garten eröffnet ein Atelier zum Mitmachen und eine Skulptur zum Skaten. Wie die Idee eines dritten Ortes ankommt, hier an der Pinakothek? Nachfrage am Spielplatz gegenüber.
Ja, ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, weil in der Gegend oder überhaupt in München gibt es so wenig Angebote für Menschen, die gerade kein Geld haben. Und dass auch Kinder sich da aufhalten können, ohne etwas konsumieren zu müssen, finde ich ganz hervorragend.
Auch zwei Studentinnen finden das Angebot an öffentlichem Raum im Museumsviertel noch ausbaufähig.
Ich finde, mittlerweile haben sie so ein bisschen angefangen mit so Studentensachen, 5 Euro Perol und so, aber da ist noch Luft nach oben.
Man muss es halt ausprobieren. Ich meine, warum nicht?
Findet ein Philosophiedozent auf dem Weg in die Vorlesung und weist noch auf die Betonfläche auf der anderen Seite der Pinakothek hin, die während Corona zur halblegalen Tanzfläche umfunktioniert wurde.
Ich bin morgens meist unterwegs und das war wie vor so einem Club. Da kamen die ganzen Taxen in der Reihe und laut Disco-Musik und so vor der Pinakothek. Ich meine, das war eine Ausnahmesache. Das hatte ja was, nicht?
Genau, da ist dieser sogenannte dritte Ort, also so ein Platz, von ganz alleine entstanden, weil sich die Menschen diese Fläche angeeignet haben, weil in dem Fall, glaube ich, dort drüben sich der Vorplatz der Pinakothek der Moderne besonders gut zum Tanzen oder für die verschiedenen Sportgruppen eignet. Und das ist natürlich wunderbar, wenn das im Stadtraum so passiert.
Sagt Eva Tillig. Natürlich wird der Lärmschutz auch hier eine Rolle spielen. Und ein bisschen vermisst die Polizeidienststelle gegenüber jetzt die Parkplätze, die für das Flux weggefallen sind. Dritte Orte wollen offene Orte für alle sein. Für jung und für alt. Und zum Beispiel auch für die Gruppe der Obdachlosen, die 2 Blöcke weiter in der Suppenküche der Klosterabtei St. Bonifaz verpflegt werden.
Ja, das ist uns bewusst. Die sind auch willkommen, diese Menschen. Und das müssen wir ausprobieren, wie wir miteinander an dem Ort leben können und diesen Ort am Leben erhalten. Wir haben eine Experimentierphase von 5 Jahren. Und in dieser Zeit wird es sich wandeln. Und dann werden wir auch solche Fragen hoffentlich Antworten finden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Deutsche Oper am Rhein bekommt erstmals eine Frau als künstlerische Leitung. Ina K., derzeit Theaterintendantin in Luzern. Sie ist Musik- und Literaturwissenschaftlerin und wechselt 2027 an die Rheinoper mit ihren Standorten in Düsseldorf und Duisburg, teilte die Stadt Düsseldorf mit. An ihrer neuen Wirkungsstätte möchte die 56-Jährige, wie sie selbst sagt, einen Ort für Neukreationen etablieren, regional verankert und zugleich mit internationaler Ausstrahlung. Ina K. folgt auf den langjährigen Generalintendanten Christoph Meyer, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen Ende März vorzeitig abgegeben hatte. Der Kulturetat des Bundes soll in diesem Jahr leicht wachsen. Das Kabinett plant dafür 2,25 Milliarden Euro ein, rund 50 Millionen mehr als 2024. Das zusätzliche Geld fließt laut Kulturstaatsminister Weimar in den Bereich der Kulturbauten. Bewilligungsreife Bauvorhaben könnten beginnen, wenn der Haushalt in Kraft tritt, so Weimar. Er betonte auch, die Bundesregierung wolle den kulturellen Reichtum und die Medienvielfalt pflegen und erhalten. Die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland werden immer mehr genutzt und das liegt offenbar an einem wachsenden Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit, meint der Deutsche Bibliotheksverband. Neben Büchern und Zeitschriften können die Leute inzwischen auch Werkzeuge, Musikinstrumente oder Sportgeräte in Bibliotheken ausleihen.
Eine Umfrage des Verbands ergab, dass im vergangenen Jahr rund 110 Millionen Menschen von den Angeboten Gebrauch machten. Das waren 8 Millionen mehr als 2023. Obwohl die Nachfrage steigt, waren im vergangenen Jahr aber fast ein Drittel aller Einrichtungen von Sparmaßnahmen betroffen. Das gehe natürlich auch zu Lasten der Angebote, warnte eine Verbandssprecherin. Denn das Personal, aber auch Bücher, Zeitschriften und digitale Angebote würden immer teurer. Das Denkmal für die verstorbene Königin Elisabeth II. In London soll von einem der bekanntesten Architekten der Welt gestaltet werden. Der Brite Norman Foster hat sich in einem Designwettbewerb durchgesetzt, gab die Auswahlkommission bekannt. Der 90-jährige Foster plant im St. James's Park eine Statue der Queen auf einem Pferd, eine weitere Statue von ihr an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip und eine gläserne Brücke. Diese sei das Herzstück des Entwurfs und stehe für die verbindende Kraft von Elisabeth II., die als Monarchin Nationen, Länder, das Commonwealth, Wohltätigkeitsorganisationen und die Streitkräfte zusammengebracht habe, erläuterte Foster. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören die Reichstagskuppel in Berlin sowie das Wembley-Stadion und die Millennium Bridge in London.
Der Österreicher David Schalko ist einer der besten Serienmacher in Europa. Er ist bekannt geworden mit der Dorfsatire Braunschlag. Im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war seine Serie Kafka. Und jetzt gibt es schon wieder ein Projekt von Schalko, Warum ich? Heißt diese Miniserie mit 6 Folgen und mit vielen prominenten Darstellerinnen und Darstellern, Charlie Hübner, Bjarne Mädel, Andrea Sawatzki. Neben dieser Produktion stellt uns nun Simone Schlosser auch eine dänische Serie über Lockenwickler vor.
Warum bin ich nicht schön? Wieso habe ich keinen Erfolg? Warum trifft es immer mich? Es sind die großen Fragen unseres Lebens. Ein Schelm, wer sie sich heute noch nicht gestellt hat. Insofern ist es nur konsequent, dass David Schalko ihnen nun eine Serie widmet. Wobei er nicht daran interessiert ist, ernsthafte Antworten zu finden. Ihm geht es vielmehr darum, wie lächerlich diese Fragen doch sind und wie egozentrisch diejenigen, die sie sich stellen und dabei nicht erkennen, welchen Anteil sie selbst an ihrem Schicksal haben.
Warum ich? Immer, wenn es mir gut geht ohne euch, reklamiert ihr euch in mein Leben zurück. Als ob ich ein Kolonialland wäre.
Da ist zum Beispiel die Personalerin im Zug auf der Heimfahrt von der Arbeit. 38 Leute musste sie mal wieder entlassen, davon mindestens die Hälfte über 50. Wie Hitler komme sie sich da vor. Keine Ahnung, wie lange sie das noch machen könne, klagt sie. Und dann macht der Zug eine Vollbremsung. Personenschaden. Wenn das mal keiner der Gekündigten war. Oder der Schlagersänger, genannt der Cowboy. Einst trat er bei Andy Borg auf. Inzwischen haust er in einem Wohnwagen und gibt Wohnzimmerkonzerte für 1000 Euro, um seine Schulden zu bezahlen.
Sie sollten sich umziehen.
Ich bin schon fertig.
Ich hatte gehofft, du würdest etwas anderes anziehen.
Schwarz ist die Farbe des Meisters. Das gefällt deinem Mann bestimmt.
Mir gefällst du glitzernd besser.
Die Geschichten sind abgründig, grotesk und voll von Wahnwitz und schwarzem Humor. Visuell machen sie nicht viel her. Es sind Kammerspiele an den Nichtorten unserer Gesellschaft. Ein Wohnzimmer mit Schrank, Wand und Porzellanfiguren, ein Zugabteil, ein spanisches Restaurant mit Kellnern in Westernhemd und Fake-Akzent. Wovon die einzelnen Folgen leben und was sie gewissermaßen verbindet, das sind ihre bissigen Dialoge. Und die ein oder andere Figur, die mehrfach auftaucht. Wobei, ähnlich wie bei Wes Anderson, auch hier noch die kleinste Rolle mit einem Star besetzt ist.
Hast du dir schon überlegt, was du nun mit deiner so kostbaren Zeit anstellen willst?
Was soll ich schon groß damit anstellen? Dasselbe wie immer?
Fernsehen ist auch eine Form von Sterbehilfe.
Ja, ja, das deutsche Fernsehen. Warum ist das eigentlich so schlecht? Noch eine dieser Fragen, die man sich immer wieder stellt. Wobei David Schalko sicherlich eines dieser Beispiele ist, bei denen man sich am Ende einer Serie fragt, warum geht das nicht immer so? Diese Serie allerdings reicht nicht ganz an seine anderen heran. Warum ich wirkt mitunter etwas hüftsteif, ähnlich wie der Cowboy in der ersten Folge. Aber die Feuilletons feiern ihn dennoch. Dabei sagt David Schalko selbst, es ist eine Fingerübung, nicht mehr und nicht weniger. So tot ist das deutsche Fernsehen auch wieder nicht.
Sag mir, warum ich?
Die Welt ist nicht für Frauen gemacht. Bürostühle sind zu groß, Toiletten gibt es zu wenige und die Sicherheitsgurte im Auto werden mit Dummies getestet, die so groß und schwer sind wie Männer. Hin und wieder gibt es aber eine Erfindung, die richtet sich allein an Frauen und verändert deren Leben zum Besseren. Und nein, kein Staubsauger, Lockenwickler. Die ersten elektrischen Lockenwickler der Welt. Erdacht und produziert in Dänemark.
Das hier, das ist so wie die Erfindung des Kühlschranks damals. Oder das Auto, als das erfunden wurde.
Die Serie erzählt diese Revolution aus verschiedenen Perspektiven. Und mit einer Mischung aus männlichem Hochmut und weiblicher Selbstverwirklichung. Da ist zunächst der Unternehmer Axel, angelehnt an den echten Firmengründer Arne. Die Serie erzählt ihn als einen Visionär, der das Potenzial der Lockenwickler erkennt, aber vor allem an den Gewinn denkt. Der stellt sich allerdings erst ein, als Axel beginnt, die Frauen stärker einzubinden. Frauen wie die Landwirtin Birte, deren Mann schwer erkrankt ist und die anfängt, bei Axel zu arbeiten, um Geld für die teure Behandlung zu haben. Lockenwickler als Sinnbild der Emanzipation.
Es ist gut, Axel Curlers.
Ja, Entschuldigung, aber es klingt fürchterlich.
Die Curler werden in Frauenhaare eingerollt, Axel. Und womöglich finden es Frauen nicht so toll, etwas im Haar zu haben, das Axel heißt.
Und so wird aus Axel Carmen. Carmen Curlers. In Dänemark war die Serie ein Hit. Erfolgreicher als das Wahlduell in dem Jahr. Was nicht überrascht, denn im Unterschied zur Politik tut sie nicht nur so, als wolle man die Welt verbessern, sondern sie erzählt von einer Zeit, in der das tatsächlich geschehen ist. Mitunter will sie dabei etwas zu viel. Coming of Age und Homophobie spielen genauso eine Rolle wie Klassismus und das Patriarchat. Andererseits kann man davon nicht oft genug erzählen.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei neue Serien. Warum ich ist zu sehen in der ARD-Mediathek und Carmen Curlers gibt es ab Donnerstag in der Arte-Mediathek. Angesichts der vielen Krisen und Kriege in der Welt schauen wir in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts auf das Thema Flucht und Exil. Wie ist es, in einer neu erlernten Sprache Theater zu spielen? Darüber sprechen Susanne Burkhardt und Elena Philipp mit ihren Gästen und das sind Delshad Numan-Korshid, Schauspieler, Buchautor und Fotograf. Er kam vor 22 Jahren als Kurde aus dem Irak und der Schauspieler und Regisseur Mohammed Ali Behbudi. Er steht seit mehr als 40 Jahren auf deutschen Bühnen. Behbudi ist aus dem Iran geflohen und beobachtet voller Sorge die aktuelle Situation dort.
Schon am ersten Tag der israelischen Angriffe, als erstes, was das die iranische Regierung gemacht hat, hatte alle Theater, alle Konzerte, alle künstlerische Aktivitäten abgesagt. Das heißt, das ist verboten worden, auf der Bühne zu gehen. Das ist der erste Schritt. Und schon vor 2 Jahren bei dieser Mahsa-Bewegung, Janjian Azadi, wurden auch viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen verhaftet. Das ist diese Regierung, die im Iran ist. Aber die Frage ist, ob man mit diesem Gewalt, was man ändern kann. Die Regierung wird seinen Hass noch mehr auf den Iranern, die quasi als Geisel genommen werden, reproduzieren und ausüben. Die Leute sind momentan nur in diesem Überlebenskampf. Ich erreiche meine Familie sehr sporadisch. Hier und da wirklich einen Satz im Chat zu schreiben, allein zu wissen, ob die noch weiterleben, weil das überall wird bombardiert und diese Gerede, dass wir nur militärische Ziele bombardieren, ist das wirklich Bullshit. Die bombardieren auch Zivile, weil diese Präzision, dass man nur punktuell da und da, das ist wirklich weder in Israel noch in Iran die Wahrheit. Und die Menschen in beiden Ländern wirklich leiden darunter. Und meine Gedanken sind in diesen Tagen bei den Menschen in Israel und im Iran, die Opfer dieser schmutzigen, gewaltsamen Angriffe geworden sind.
Sagt Mohammed Ali Behbudi in der neuen Folge des Theaterpodcasts. Der Theaterpodcast zu finden in unserer kostenlosen DLF-App unter DLF Kultur und auf allen Podcast-Plattformen. Wenn das Idol tief fällt, wenn der Superstar zum Täter wird und sich als gewalttätig entpuppt, als kriminell, wenn ihm der Prozess gemacht wird, dann ist das Interesse der Öffentlichkeit, fast möchte man sagen, naturgemäß sehr, sehr groß. Vor allem in den USA. Spektakuläre Prozesse sind ein Bombengeschäft für die kommerziellen Sender. Das war beim Basketballspieler O.J. Simpson so, der Jahrhundertprozess von 1995, der mit einem Freispruch zu Ende ging. Und das ist jetzt so beim Prozess gegen den US-Musikmogul und Rapper Jean Didi Combs. Er steht wegen Sexhandels und Erpressung vor Gericht. Die Beweisaufnahme wurde heute abgeschlossen. Das Finale naht. Aus New York, Giselle Ukar.
Ein wenig überrascht es schon. Das Verteidigungsteam von Sean Diddy Combs möchte keine eigenen Zeugen im Prozess befragen, obwohl es in dieser Woche die Gelegenheit dazu gegeben hätte. Sind sich die Anwälte des ehemaligen Rap-Superstars ihrer Sache so sicher? Nachdem sie mehr als 30 Zeuginnen und Zeugen der Staatsanwaltschaft ins Kreuzverhör genommen haben, hoffen sie auf den Freispruch ihres Mandanten in allen drei Anklagepunkten. Einer davon lautet Transport zur Prostitution.
Es ist sehr klar geworden, dass Diddy Sexarbeiter über Bundesstaatsgrenzen hinweg zu sich geholt hat. Er hat sie von außerhalb New Yorks nach New York geholt oder von außerhalb Kaliforniens nach Kalifornien. Das ist unbestritten.
Sagt Rechtsexperte Ron Kuby. Im Prozess sei eindeutig aufgezeigt worden, wie Diddy seine Ex-Partnerinnen oder seine Mitarbeiter im Internet Escorts oder Prostituierte aus allen Landesteilen gebucht hätten. Sie sollten an seinen Sexorgien teilnehmen. Das sei allerdings der am wenigsten schwerwiegende Anklagepunkt. Im Kern gehe es um den Vorwurf der sexuellen Ausbeutung. Diddy soll zwei seiner Ex-Partnerinnen gegen ihren Willen dazu genötigt haben, bei sogenannten Freak-Offs mit unterschiedlichen Männern Sex zu haben, teilweise tagelang und unter Drogeneinfluss.
Beide haben ausgesagt, dass sie weiter mitgemacht haben, aus Angst vor dem, was er sonst tun könnte. Sie hatten ihn schon gewalttätig erlebt. Sie dachten aber auch, dass die Beziehung vielleicht wieder besser werden könnte.
Die beiden Ex-Freundinnen, die im Prozess ausgesagt haben, sind Cassie Ventura und eine Frau, die unter dem Pseudonym Jane aufgetreten ist. Rechtsexperte Kuby ist sich aber unsicher, ob die Geschworenen nach den Schilderungen der beiden Frauen zu einem einstimmigen Urteil kommen werden.
Look, I mean, that describes about half of heterosexual relationships in the United States.
Schauen Sie, das beschreibt doch etwa die Hälfte aller heterosexuellen Beziehungen in den USA. Ob das reicht, dass die Geschworenen ihn wegen Sexhandels schuldig sprechen, ich weiß nicht.
Auch der Vorwurf der organisierten Kriminalität ist für juristische Laien wie die Geschworenen möglicherweise nicht eindeutig genug bewiesen worden, meint Ron Kuby. Zwar konnte aufgezeigt werden, dass Mitarbeiter von Diddys Musiklabel seine Straftaten verschleiert oder auch selbst welche begangen hätten. Das sei aber nicht ihr Hauptjob gewesen, sondern nur ein kleiner Teil, haben viele von ihnen auch ausgesagt.
Bad Boy Records, was hier als kriminelle Organisation dargestellt wird, hat Combs sicherlich dabei unterstützt, über Mitarbeiter an Sexarbeiterinnen oder Drogen zu kommen. Ob das alleine für Geschworene ausreicht, ihn wegen organisierter Kriminalität zu verurteilen, hängt wirklich von den Geschworenen ab.
Really depends on the jury.
Falls die Geschworenen ihn doch in allen Anklagepunkten schuldig sprechen, erwartet Combs wohl eine lange Haftstrafe. Im für ihn schlimmsten Fall könnte er sogar lebenslang ins Gefängnis kommen. Das Urteil im Prozess könnte bereits kommende Woche gesprochen werden.
Aus New York war das Giselle Ukar. Und nun hier ein Fazit der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Die aktuelle explosive Weltlage macht es vielen gerade schwer, die richtigen Worte zu finden. Vielleicht auch, weil andere wiederum so viel und so zügellos reden oder wie es Jürgen Kästing in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung benennt, die Sprache der Verrohung wird im Kreml gesprochen wie im Oval Office. Gab es je einen Präsidenten, der so viel Unrat ausgespien hat wie der Herr des Weißen Hauses? Diese Sprache wird auch im Bundestag immer öfter intoniert. Vielleicht erklärt sich aus der Abscheu gegen diese brutale öffentliche Sprache die Sehnsucht vieler Menschen, selber literarisch tätig zu werden, obwohl doch eigentlich immer weniger Bücher gelesen werden. Diese Menschen brauchen Hilfe, müssen sich zumindest die Programmplaner in den Verlagen gedacht haben, denn der Weg zum eigenen Buch ist gepflastert mit sogenannter Ratgeberliteratur, wie denn nun so ein eigenes Buch geschrieben werden kann. Die Grundprobleme der Anfängerinnen und Anfänger fasst Jens-Ulrich Eckhardt in der Tageszeitung Die Welt so zusammen. Zahllose Fragmente, vage Ideen, ein ausufernder Plot. Wer selbst schreibt und den Anspruch hat, das Geschriebene zur Veröffentlichung zu bringen, sieht sich vor etliche Hürden gestellt. Eckhardt hat sich durch die Fülle der Schreib-dein-Buch-Literatur gearbeitet und das für die Weltleserinnen und Leser aufbereitet. Im Schöffling Verlag empfiehlt eine Amerikanerin, jeden Tag einfach eine bestimmte Anzahl von Wörtern zu schreiben. Jamie Attenberg inszeniert in ihrem Buch die 1000-Wörter-Methode als gemeinschaftsstiftende Kreativbewegung, die jeden von uns durch simple Produktivität zur kreativen Ich-AG machen kann. Schreiben wird zur Managementaufgabe, zum Ausdruck einer literarischen Fitnessübung. Jeden Tag schreiben, keine Ausrede, kein Zweifel, kein Innehalten. Bestseller-Autorin Milena Moser empfiehlt in ihrem Ratgeber bei Kein und Aber, Schreiben eine Ermutigung sogar, erst schreiben, dann denken. Und in Sandro Zanettis Werk Literarisches Schreiben aus dem Reclam Verlag erfährt man, dass sich die bei der Textproduktion auftretenden Probleme in den letzten 2000 Jahren nicht wesentlich verändert haben und viele berühmte Autoren mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hatten, die Autoren heute plagen. Ob diese Binsenweisheit im Writers Block wohl wirklich tröstet, fragen wir uns und freuen uns über ganz praktische Tipps, die wir in der Taz von Christiane Rösinger bekommen, die sich hier selbst als Gelegenheitsmusikerin, Autorin, Kolumnistin, Regisseurin bezeichnet. In diesen vielen Funktionen muss sie natürlich immer wieder auch schreiben und für sie gibt es nur einen Ort, wo das sicher gelingt. Während ich zu Hause im Zuge der Schreibverhinderung sämtliche Stufen der Prokrastination durchlebe, bevor der Schreibversuch in Lähmung und Selbstverachtung endet, mir das Schreiben in einem Café in Berlin neben den üblichen Laptop-Posern aber irgendwie affig vorkäme, fühle ich mich im Wiener Kaffeehaus regelrecht zum Schreiben animiert. Zum Glück fügt Frau Rösinger selbst in ihrem Text noch hinzu, es ist so ein Klischee. So müssen wir das nicht machen. Lieber würden wir hier zum Schluss noch den Typus des verroht polternden Politikers mit dem sensiblen, achtsamen Autor verbinden und wer bietet sich da mehr an als Robert Habeck? Schließlich war der Hauptvorwurf an den ehemaligen Wirtschaftsminister, dass er früher einmal Kinderbuchautor war. Alexander Menten von der Süddeutschen Zeitung hat ihm auf der Phil Cologne zugehört und auf die Frage, ob denn im Moment das Recht noch über der Macht stehe und völkerrechtliche Normen einzuhalten seien, antwortet der Grünen-Politiker, außer uns interessiert sich keine Sau dafür, wie wir das finden. Die Starken in der Welt definieren derzeit, was geschieht. Und zu den Starken gehören wir nicht.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.